Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Bonjour, bonsoir, bonsoir, Misa. Ups. Es klingelt. Es klingelt. Herein. Bonsoir, mes amis. Bonjour zur Nabelshow für unsere französischen Freunde des Fußballs. Der ist hier wieder Deutschlands möglicherweise schlechtester Fußball-Podcast unterwegs. Und dass dem auch so bleibt, habe ich jetzt heute beschlossen, werde ich dem EM-Quiz im Café der Reha-Klinik fernbleiben. Denn man weiß ja, was man sich schuldig ist. Ansonsten, was hat man sonst in so einer Reha-Klinik für Vergnügungen, für Tagesgeschäfte neben den Anwendungen? Wassertreten war ich heute. Ich mag Wassertreten, aber natürlich finde ich so ein Kneippbecken irgendwo in der Rhön stimmungsvoller, aber als in so einem Wasseranwendungsraum. Trotzdem sehr vergnüglich, sehr kalt. Ich mag das ja. Was ist denn sonst so? Was gehört zu den Hauptbeschäftigungen, dem Unterhaltungsprogramm in so einer Reha? Der Reha-Klatsch und Tratsch. Das ist mir schon direkt am ersten Tag aufgefallen. Ich sitze noch da, unkoffeiniert, saß vor dem Wartezimmer der Inhalation. Ich kriege zu viele Infusionen. Das Wort drängt sich mir nach 2 Jahren. Immuntherapie mit Infusionen einfach auf. Wenn irgendwas mit in anfängt, dann ist es sofort Infusion. Dabei ist ja im Französischen, bonsoir mes amis, Infusion, damit ist der Tee gemeint. Ich wusste nicht, dass Franzosen Tee trinken. Wenn ihr hier im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, dann ist das mein Zimmernachbar. Ich musste leider auch das Fenster schließen. Dieser Raum hallt ganz furchtbar. Ich hoffe, ich kann das irgendwie rausfiltern. Aber was man von draußen nicht hätte rausfiltern können, das wäre das Platz- und Bums-Konzert nebenan im Park. Da habe ich so schön nach einem Zimmer zum Park gefragt. Habe ich tatsächlich und auch bekommen. Nur in einem anderen Flügel als sonst. Und ich habe das Gefühl, dadurch ist jetzt das Zimmer kleiner. Es ist nicht wirklich kleiner als das, was ich letztes Mal hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso groß ist. Aber es ist niedriger und es hat kein Regal. Das Regal im Hintergrund hätte ja schon geholfen, weniger Hall, den Hall zu brechen. Das ist ein bisschen schade. Auch dass das Bett zwar genauso wie beim letzten Mal ein schmales Ein-Personen-Bett ist für eine schmale Person, die ich nicht bin, leider längsseitig an der Wand steht, finde ich auch unangenehm. Ich fand das andere, das im Raum stand, besser, obwohl man dann eher schon mal Angst hatte, auf beiden Seiten aus dem Bett zu fallen. Nun muss ich nur Angst haben, aus einer Seite nachts aus dem Bett zu fallen. Aber wenn ich auf meinem Sofa schlafen kann, was ich sehr oft tue, dann kann ich auch auf diesem Ding. Übrigens, na, diese Geräusche lassen sich nicht vermeiden, es sei denn, ich würde komplett still sitzen, aber dann habe ich ganz schnell Rückenschmerzen. Das ist der Sessel, in dem ich sitze und das einzig bequeme Möbel, auf dem ich einigermaßen sitzen kann. Oder vielleicht ist der andere schnell. Es ist, mit dem Sitzen ist immer schwierig bei mir. Aber wenn ich jetzt die Fenster aufgemacht hätte, hätte ich aus dem Park ich weiß nicht, was da los ist, Tanztee oder irgendwas wahrscheinlich. Und dafür müsste ich dann GEMA-Gebühr bezahlen und das will ich nicht. Ne? Wo kommen wir denn da hin? Die klassischen Unterhaltungsgeschichten, also der Klatsch und Tratsch. Und ich hatte schon überlegt, oh Gott, ich saß da und musste mir Sachen anhören. Also ich will ja gar nichts sagen, ich bin ja eine sehr wohlwollende Person. Ich würde ja niemals über irgendjemanden was Schlechtes sagen. Aber die und der und die und was die wieder. Und so, oh, werden die bald aufgerufen zur Inhalation? Dann haben die Mundstücke und können nichts sagen. Ich habe mir schon überlegt, wie lang es wohl dauert, dass dann auch ich bei dem allgemeinen Klatsch und Tratsch, bei dem Reha-Gossip mitmache. Ich brauche ja schon keinen prominenten Gossip. Warum will ich mir dann den Reha-Gossip antun? Der ist auch nicht besser. Was auch einer alten Tradition gemäß eine der beliebtesten Beschäftigungen in der Reha sind, und bei der habe ich ja schon fleißig mitgemacht und werde das wohl auch weiterhin tun, das ist die Gourmetkritik. Die Gourmetkritik, die Kritik oder genauer gesagt das Herumnörgeln am Essen. Und es muss auch einfach, also ich meine, natürlich wäre die Gourmetkritik. Soll ich dem weiter frönen, der Gourmetkritik? Es könnte ein gewisses Risiko damit verbunden sein, weil ich bin ja kein Gourmetkritiker, und was passieren kann, wenn man als Filmkritiker, ne? Ich bin ein Filmkritiker, sagen wir es jetzt einfach mal offen, ich gehöre zu der schändlichen Zunft, der, wenn auch nur hobbymäßigen Filmkritiker, Aasgeier der Gesellschaft. Ne? So sieht es einfach mal aus. Wir schaffen nichts. Wir sind die Blutegel. Wir leben vom Blut, Schweiß und Tränen derer, die da kreativ sind, indem wir es vernichten und verreißen. Und was passiert, wenn sich so ein Film- oder Theaterkritiker auf fremdes Terrain begibt? Das hat schon Ephraim Kishon in sehr schön in einer Kurzgeschichte, ich glaube, das nannte sich die Leberwurst. Na, Moment, ich hab's dir irgendwo. Die Leberwurst-Affäre beschrieben. Ich habe hier einen aus der Cafeteria, aus dem frei öffentlichen Bücherschrank, einen schönen Kishon-Band mit Kurzgeschichten. Der Band heißt Kein Applaus für Podmanitsky. Eine herrliche Geschichtensammlung über das Theaterleben. Und was so passiert, wenn ein gefeierter Filmkritiker, das ist sehr gefährlich. Er beschreibt da die Geschichte des Filmkritikers, ich glaube, Kunstmann. Mal nachschauen. Oh, hier. Ja, die Leberwurst-Affäre, Seite 85. Da dachten wir es doch gerade. Der Kritiker IL Kunst. Was? Kunsttäter. So. Der gefürchtete Kunsttheaterkritiker, Kunststädter, der von Regisseuren und Theaterdirektoren, von Schauspielern gefürchtet ist. Ein Wort von ihm kann Vorstellungen zerreißen, Karrieren ruinieren. Gefürchtet, hofiert, gefeiert, umgarnt und gehasst von allen. Und dieser Theaterkritiker versteift sich eines Tages darin, nach dem Vernuss, nach dem Verzehr, also beziehungsweise dem wieder Ausspucken einer für ihn unschmackhaften Leberwurst, eine Kritik in der Zeitung im Boulevardteil, wie nennt sich das, im Feuilleton, nicht Boulevardteil, also im Feuilleton, werden Kunsttheaterkritiken im Feuilleton veröffentlicht? Ich vermute das jetzt einfach mal. Ich behaupte das und wahrscheinlich stimmt es nicht und oute mich damit als Banause, der ich bin. Und das finde ich gut. Er veröffentlicht also im Feuilleton eine vernichtende Kritik über diese Leberwurstmarke. Vernichtend, böse, wie ein echter Kunstkritiker. Nur zum Erstaunen des Kunstkritikers passiert nicht das, was passiert, wenn er eine Theaterkritik veröffentlicht. Dass sich dann das Schlimmste, was dort passiert, ist, dass die Schauspieler unter falschem Namen Drohleserbriefe über ihn in die Zeitung setzen. Aber ansonsten nichts. Hier geschieht das Undenkbare, er wird von dem Leberwursthersteller verklagt. Das, was einem Kritiker niemals im echten Leben passieren würde, Konsequenz aus seiner Kritik. Und nicht nur verklagt, er wird nach einem langwierigen, sehr lustig beschriebenen, ich meine, es ist Kishon. Also wer bei Kishon nicht das Gackern anfängt, der kann nicht lesen. Nach einem sehr langen Prozess wird er auch noch verurteilt zu einer empfindlichen Geld- und einer Bewährungshaftstrafe wegen Verunglimpfung der Leberwurst und der entsprechenden, wegen übler Nachrede und der Leberwurstindustrie. Warte mal, irgendwo haben wir es hier. Es gibt kein Gesetz in der Urteilsbegründung, das einem Bürger gestatten würde, öffentlich seine Meinung darüber zu äußern, ob eine bestimmte Leberwurst gut oder schlecht ist. Eine solche Meinungsäußerung würde den Erzeugern der betreffenden Leberwurst schweren Schaden zufügen. Maßgebend, ist doch toll, oder? Maßgebend ist allein der Geschmack und das Urteil des überwiegenden Teils der Konsumenten. Wäre das nicht schön, ne? Kunstkritik. Naja, gut, ich meine, das ist bei Filmen ja auch nicht anders. Maßgebend ist das Kinopublikum, wie viele Leute reingehen und es geil finden. Und die Kritiker, naja, Gott. Wenn jeder Privatmann das Recht hätte, durch Publikation seiner persönlichen Vorlieben und Abneigungen die Öffentlichkeit zu beeinflussen, so könnte das kurz über lang zum Ruin der gesamten Leberwurstindustrie führen. Jawohl, lasst euch das mal gesagt sein, Kritiker. Jawohl, jawohl. Ja, was so einem Kritiker noch Schlimmes passieren kann, wenn Kritik auf ungnädige Ohren oder Augen fällt, das erfahrt ihr, wenn ihr in ein paar Tagen in den Sumpf reinhört. Am Montag, dem 17. kommt dann eine neue Folge raus und da kleine Werbung dafür. Da erfahrt ihr, was für schändliche, was für tragische, weitgreifende Konsequenzen so eine Kritik haben kann. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt wagen, die letzten Tage kulinarisch, also das heißt den letzten Tag, das war ja gestern, was gab es gestern zum Abendbrot? Gemüse mit Putenfleisch in Aspik. Denn es gibt hier genau 4 Käsesorten und sie schmecken komplett alle gleich. Es gibt mehrere Brotsorten. Ich bin da sehr glücklich darüber. Das Brot in Ordnung. Es gibt ungefähr 10 verschiedene Wurstaufschnittsorten. Auch der Salat wird gerne durch Wurstsalat erweitert. Es ist Salat, also muss Salat sein. Aber es gibt exakt 4 Käsesorten und einen ganz scheußlichen, ganz wundervoll scheußlichen veganen Brotaufstrich. Geschmacksrichtung, zumindest ist das, was draufsteht, Champignon und Pfälzerart. Ich weiß nicht, ob da einfach vegane Pfälzer irgendeine verarbeitet wurden, einen Geschmack, oder ist ein synthetisch gewonnenen Geschmack von veganen Pfälzern erzeugt wurde, denn nach Leberwurst sah es auch nicht aus. Diese Leberwurst hätte das vernichtende Urteil von I.L. Kunstetter verdient. Diese Leberwurst ist eine Infamie. Sie stinkt. Sie hat keinen Nährwert. Sie ist verdorben und verrottet. Sie ist ein Skandal. Sie ist überhaupt keine Leberwurst. Erstickungsanfall wegen falscher Leberwurst in den Speiseröhren. Das heutige Essen bestand bemerkenswerterweise das Mittagessen aus einem Matjesbrötchen. Ich bin auf einen Fischstand gestoßen und habe ein Matjesbrötchen gegessen, weil ich wusste, das Mittagessen in der Reha-Klinik wird mich nicht glücklich machen. Es wird mich sehr, sehr unglücklich machen. Es gab etwas, was ich an und für sich sehr liebe, nämlich Eier in Senfsoße mit... Normalerweise hat man da Kartoffelpüree oder irgend sowas dazu, oder Kartoffeln. Und ich mag das ja gerne, Eier in Senfsoße, wenn das Ei vielleicht noch nicht ganz so hart ist, sondern noch ein bisschen weich, ist das noch viel besser. Hart, aber auch hart gekochte Eier in einer Senfsoße, da kann ich mich reinlegen. Äußerliche Anwendung in Senfsoße. Diese Senfsoße... Die Eier waren hart gekocht und wie Eier so zu sein haben, mit einem angenehmen gelben Dotter. Also einem gelben, goldgelben Dotter, das eine Färbung ins Orange, ne, vorweisen konnte. Und tatsächlich einen einigermaßen ausgeprägten Eigengeschmack nach Ei mit liefern konnte, dem Gericht beisteuern konnte, was leider das Problem der Senfsoße nur allzu deutlich gemacht hat. Denn nach einer eingehenden Überlegung habe ich meinen Dessertlöffel dazu benutzt, einen Hauch dieser Senfsoße tatsächlich pur zu kosten. Ich wollte wissen, wonach diese Senfsoße eigentlich schmeckt. Und tatsächlich, interessanterweise, schmeckte sie sehr angenehm, dezent nach Senf. Es war ein durchaus angenehmer Senfgeschmack in einer sämigen Soße. Die Soße an und für sich war zufriedenstellend, sehr lecker, hatte nur ein Problem. Der Geschmack war so dezent, dass alles, was von der Soße benetzt wurde, nämlich zum Beispiel das Ei, die Soße komplett dominiert hat. Und der eigenartige Gemüsepüree-Brei, der undefinierbare Konvenienz war, gegen den kam die Soße auch nicht an. Mein Vorschlag wäre gewesen, Senfsuppe daraus zu machen. Würde man Senfsuppe essen, ich weiß es nicht, käme es gut an bei einem kulinarisch unbedarften Publikum, Senfsuppe zu reichen. Ich würde das empfehlen. Diese Senfsoße, von der Flüssigkeit her, müsste die nicht mal verdünnt, dürfte auf keinen Fall mehr verdünnt werden, denn das würde ja den Geschmack wieder verdünnen. Diese Suppe als Soße, als Vorspeise einer Senfsuppe zu reichen. Und dann das Ei einfach, keine Ahnung, Salz und Pfeffer drauf. Also das war schon mal unzufriedenstellend. Das war kein Gaumengenuss. Das war kein. Ich bin kein. Ich kann das nicht. Gourmet-Kritiker haben irgendein Talent, das ich nicht besitze. Nämlich gutes Essen erkennen zu können, wahrscheinlich. Oder das irgendwie zu formulieren. Das Bemerkenswerte war anschließend die Götterspeise. Es gibt einmal am Tag hier ein Dessert. Im Gegensatz zum Tag davor, wo der Fruchtjoghurt wirklich, wirklich ausgesprochen lecker war, war heute zum Mittagessen kleine Becher Götterspeise, die auch schon ein großes Problem dieser Zwei-Schichten-Regelung gezeigt haben, die hier momentan vorherrscht, weil ein Teil des Speisesaals renoviert wurde und irgendwie noch nicht genügend Tische oder ich weiß nicht, also man hat also die Gäste in zwei Schichten aufgeteilt und da ich der zweiten Schicht dazugehöre, was an und für sich genommen gar nicht so unpraktisch ist, denn die zweite Schicht kann morgens länger schlafen, mittags und abends später essen, also zu normal human menschlichen Zeiten, nicht Mittagessen um 11:30 ist kein Mittagessen, das ist ein später 11-Uhr-Tee, das geht nicht. Beim Abendessen um 17:30 hat kein normaler Mensch Hunger und morgens um 7:30 finde ich das auch einfach, da schreit mein Magen nach Kaffee, aber noch nicht nach fester Nahrung. Und das Problem ist allerdings dann, die zweite Schicht kriegt weniger ab. Es bleibt häufig einfach nicht mehr so viel übrig, weil scheinbar alles schon direkt am Anfang hingestellt wird. Man halbiert das nicht, die Vorräte an Götterspeise, sondern stellt alles hin. Und wer von der zweiten Schicht spät kommt, kriegt dann tragischerweise keine Götterspeise mehr. Tragischerweise habe ich Götterspeise bekommen. Geschmacksrichtung Himbeere. Diese Himbeere, ich würde mal sagen, was diese Himbeere, diese künstlich geschmackserzeugte Himbeere, ist für die Haute Cuisine ungefähr das, was die Artificial Intelligence für den Illustratorenstand ist. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas so Abstoßendes zu mir genommen wie diese ganzen drei Löffel. Den dritten habe ich wirklich nur aus wissenschaftlicher Neugier zu mir genommen. Ich hätte den Becher stürzen sollen vorher, damit er wenigstens lustig und unterhaltsam wackelt. Aber die Götterspeise hat nicht mal die richtige Form, dass es anatomisch interessant wackelt. Also so also etwas erinnert, dass man dann sich das Auge vielleicht daran erfreuen kann, was dem Gaumen schon vom ersten Anblick eher zuwider ist. Ich weiß auch nicht, wann ich zuletzt Götterspeise gegessen habe. Also ohne Wodka drin, meine ich. Mit Wodka drin Weiß ich es auch nicht, aber weiß man dann meistens eh so viel nicht mehr später von solchen Gelegenheiten. Aber Götterspeise einfach so als Nachtisch, das muss ein verschüttetes Kindheitstrauma gewesen sein. Diese Götterspeise war die synthetische Anmutung eines Himbeergeistes, eines Himbeerphantoms in einem rosa wackelnden Dings. Und da draußen, das kriegt ihr das andere Problem hier mit. Ist alles furchtbar laut. Ich werde hier wahrscheinlich, wenn es geht, die Podcasts doch wieder irgendwo im Freien aufnehmen. Also, nein, diese Götterspeise hat mich nicht glücklich gemacht. Das war keine Speise für die Götter. Es sei denn, es waren sehr, sehr unbeliebte Götter. Ich meine, es gab sicher auch Götter, die nicht so beliebt waren. Denen hat man einfach nicht so geile Sachen geopfert. Diese Speise zum Beispiel, die ansonsten diesen Namen nicht verdient hat. Diese Götterspeise war eine Infamie. Das war keine gute Folge jetzt. Das muss ich mir jetzt eingestehen. Als Gourmet-Kritiker habe ich versagt. Ich werde jetzt mal schauen. Zum Anpfiff ist noch über eine Stunde hin. Vielleicht schaue ich mir das Spiel ja tatsächlich an. Und dann kann ich anschließend als Fußballkritiker versagen. Das wäre doch dann auch ganz nett. In dem Sinne wünsche ich noch ein fröhliches A bientôt. Nicht ton, ton ist falsch. A bientôt. A bientôt, das ist die Aussprache habe ich schon in der Schule. A bientôt. Oder au revoir. Au revoir. A bientôt mit dem O, mit T, tot hinten dran. Nicht ton. Bleiben wir beim Au revoir oder ist es Au revoir? Ne, Arrivederci ist italienisch. Okay, Linguist ist auch keine Karriere mehr, die ich anstreben werde. Genauso wie Gourmet-Kritiker. Lassen wir das. Podcaster, professioneller, nach dieser Folge dann wohl offensichtlich auch nicht mehr. Macht's gut. Tschüss. Was ist denn jetzt das Soundboard hier? Der Bildschirm ist so klein. Da ist es. Warum höre ich denn nichts? Ach, ich habe keine Kopfhörer auf.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.